Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Am Mikrofon begrüßt Sie Dominik Miller. Sie kennen Fälle dieser Art sicher auch. Jemand erkrankt schwer. Dennoch strahlt dieser Mensch eine Ruhe und einen Lebensmut aus, der so gar nicht zu dieser Lebenskrise zu passen scheint. Ein anderer hat womöglich seine Arbeit verloren und zudem ist die Ehe auch noch in die Brüche gegangen. Trotzdem scheint dieser Mensch gestärkt und gefasst aus dieser Krise hervorzugehen. Gleichzeitig werden andere Menschen von ähnlich gelagerten Krisen völlig aus der Bahn geworfen, ja, sie zerbrechen sogar daran. In unserer heutigen Sendung wollen wir weniger der Frage nachgehen, was uns in solchen Fällen krank macht, sondern wir wollen ganz anders herum fragen. Was ist es eigentlich, was uns trotz unserer Lebenskrisen gesund bleiben lässt, ja sogar gestärkt daraus hervorgehen lässt? Dazu sind wir telefonisch verbunden mit dem Logotherapeuten Herrn Dr. Ottmar Wiesmeier aus Wels. Herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Dr. Wiesmeier. Schön, dass Sie heute Zeit für uns haben.
Grüß Gott.
Ich darf Sie zunächst anhand einiger Lebensdaten unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Dr. Wiesmeier ist Leiter des Ausbildungsinstituts für Logotherapie und Existenzanalyse, kurz ABILE, in Wels in Österreich. Er hat in Psychologie und Pädagogik promoviert. Er ist klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe und arbeitet als Psychotherapeut mit der Ausrichtung Existenzanalyse und Logotherapie. Dr. Wiesmeier ist verheiratet und er hat 2 Söhne. Herr Dr. Wiesmeier, Sie sind, ich habe es gerade gesagt, Leiter des Ausbildungsinstituts für Logotherapie und Existenzanalyse. Können Sie uns diese beiden Begriffe Logotherapie und Existenzanalyse kurz erklären, bitte?
Wie Sie schon gesagt haben, sind diese Begriffe etwas kompliziert oder horchen sich etwas kompliziert an. Und so hat es Frankl, der Begründer der Logotherapie, genannt, bilden eigentlich die 2 Seiten einer Medaille. Das heißt, die Existenzanalyse ist eigentlich so das Menschenbild, mit dem die Logotherapie herangeht. Und die Logotherapie ist eigentlich so die angewandte Psychotherapie, mit der dann Menschen hier begleitet werden und unterstützt werden.
In dem Wort Logotherapie, da steckt ja auch der Begriff des Logos drinnen. Ist jetzt damit eher das Wort gemeint oder was ist damit gemeint in diesem Zusammenhang?
Eigentlich heißt es auch das Wort, also wir verstehen uns durchaus hier als eine Psychotherapie, die dem Wort eine große Bedeutung schenkt. Was Sie schon angedeutet haben, ist es dieser Begriff des Sinns, der hier in der Logotherapie eine ganz besondere Bedeutung hat.
Also Sinn, und Lebenssinn.
Lebenssinn, Sinn weitergeben, Sinnfindung, Sinnfindung ermutigen, Menschen begleiten auf ihrer Sinnsuche. Das ist hier so das tragende Werk, auf das wir auch aufbauen, das uns Frankl hier mitgegeben hat.
Jetzt haben Sie den Namen schon erwähnt. Frankl, der Begründer der Logotherapie. Können Sie unseren Hörern kurz was zu Herrn Frankl sagen, was ihn so besonders auszeichnet?
Frankl ist eigentlich so, Viktor Frankl ist so eine Gestalt gewesen, die uns sehr beeindruckt hat und der uns natürlich auch mit seinem Leben und mit seinem Wirken sehr viel hinterlassen hat. Wie Sie vielleicht wissen, ist er ja so besonders bekannt geworden mit seinem Ansatz der Sinnsuche, des Begleitens des Menschen in diese Richtung. Und er hat ja diese Sinnsuche selber massiv mitgemacht und ist davon massiv betroffen gewesen, als er ja lange Zeit, also einige Zeit im Konzentrationslager verbracht hat und dort auch diesen Prozess erlebt und mitgemacht hat, nämlich auch das Schwere und dann auch diese Suche, wie kann ich denn hier wieder Halt finden, wie kann ich denn hier das, was er schon früher immer angelegt hat, auch im Leben, in diesem schweren Leben durchhalten und durchstehen.
Er hat ja darüber auch ein Buch geschrieben. Dieses Buch, liebe Hörerinnen und Hörer, ist im Radio Horeb Hörerservice. Der Titel ist dort hinterlegt, aber dazu am Schluss der Sendung. Herr Dr. Wiesmeyer, und was unterscheidet jetzt die Logotherapie, also die ja, Therapie zur Sinnfindung, sinnzentrierte Therapie, von der Psychotherapie, die ja weitaus bekannter ist im Sprachgebrauch?
Die Logotherapie hat zu ihrem Schwerpunkt im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes. Sie versteht den Menschen als ein sinnsuchendes Wesen, dessen Würde auch angesichts von Krankheit nicht verloren geht. Und das ist auch eine große Herausforderung für die Psychotherapeuten oder Logotherapeuten, als es auch darum geht, diese Haltung auch selber umzusetzen und sie immer wieder neu zu finden. Was vielleicht so wichtig ist, ist diese, dass diese Ziele der psychotherapeutischen Behandlung nicht nur sich darauf konzentrieren, die Liebes- und Arbeitsfähigkeit zu stärken, sondern auch einen sinnvollen Umgang mit dem Schweren, mit dem Leid zu finden. Und es besteht auch ein offener und behutsamer therapeutischer Umgang mit religiösen Themen und Fragestellungen, die in der Logotherapie auch ihren Platz finden und die oft auch Ausgangspunkt für Psychotherapien sein können.
Das heißt, für wen wäre dann eine Logotherapie am geeignetsten?
Ich denke, Menschen, die hier offen sind, auch fürs Fragen, die die Existenz als solche betreffen, die sich hier auf den Weg machen möchten, die ihre Existenz wieder zu beleben, sie wieder auch mit Sinn zu fühlen oder sich hier dieser Sinnfrage zuzuwenden. Das heißt, wer so auch diesen geistigen Anspruch hat, sich hier auf diesen Weg zu begeben, der nicht nur eine einfache Handhabung ist, sondern der sich auch auf diese doch tieferen und wesentlichen Fragen einlässt, die das Leben betreffen, der ist bei uns vielleicht an der richtigen Stelle. Die sinnzentrierte Psychotherapie wird ja so, kann man sagen, einzelnen Paaren, Familien und Gruppen angeboten. Und in Österreich und in der Schweiz ist das auch als psychotherapeutisches Verfahren anerkannt.
Das heißt, die Kasse würde es zahlen?
Die würde hier mitzahlen. Also es gibt hier eine Mitbeteiligung in Österreich. Es gibt natürlich auch Psychotherapien, die also auch kostenlos angeboten werden, aber die sind natürlich nur begrenzt möglich.
Jetzt ist ja das Thema der Sendung aus Lebenskrisen gestärkt hervorgehen und dabei die Logotherapie als ein Instrument, quasi als ja, Instrument zum Umgang mit dem Schweren, wie Sie es genannt haben. Wie ist es eigentlich mit den Lebenskrisen in unserem Leben? Sind die aus Sicht eines Therapeuten, sind da Lebenskrisen eher die Ausnahme oder doch die Regel?
Also bei uns in der Psychotherapie sind wir natürlich sehr damit konfrontiert, immer wieder diese Frage, wie gehe ich mit meiner Krise um, was betrifft mich derzeit besonders, was hält mich in Atem oder was lässt mich nicht ruhig werden. Also diese Fragen sind bei uns natürlich sehr zentral und das ist auch immer wieder Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen und wo wir versuchen, hier Unterstützung anzubieten. Das ist also sicherlich eine ganz zentrale, wobei es natürlich gerade was Krisen betrifft, eben auch eine Zeit gibt, eine Zeit der Krise, aber auch eine Zeit davor und danach. Und auch das ist sehr bedeutsam, wenn wir uns mit Krisen auseinandersetzen. Krise, wie man es jetzt verfolgt, auch sprachlich, heißt ja auch, kommt aus dem Altgriechischen und heißt ja auch trennen, unterscheiden, heißt eine entscheidende Wendung. Hier steckt ja auch immer beides gleich drinnen. Also nicht nur die Katastrophe, sondern auch das sich wieder auch wenden oder wandeln, ist hier in diesem Begriff auch bereits beinhaltet. Etwas, was auch in der Logotherapie ein Thema ist, dem wir uns immer wieder zuwenden, wie weit Menschen die Fähigkeit wieder entdecken können, sich zu wandeln, etwas Neues zu sehen, wie Sie es schon am Anfang Ihrer Sendung und unserer Sendung hier angedeutet haben.
Also sind Lebenskrisen gehören einfach dazu. Sie sind nicht die Ausnahme, sie sind nicht der Ausnahmefall, der Ausnahmezustand, sondern eigentlich in jeder Phase unseres Lebens durchlaufen wir solche, ja, Wendungen, Entscheidungen. Ist es so richtig?
Ich denke, dass Sie genau hier damit diesen Punkt treffen, dass die Krisen eigentlich zu uns gehören. Der bekannte Forscher Karl Popper hat ja auch einmal gesagt, alles Leben ist Problemlösen. Das heißt, damit weist er darauf hin, dass das Leben immer auch schon immer diese Probleme beinhaltet. Etwas, mit dem wir uns reiben, mit dem wir nicht zufrieden werden können. Etwas, was uns massiv betrifft oder auch nur etwas anstößt. Ich habe gerade erst mit einer Sekretärin gesprochen und die hat gesagt, wenn ich jetzt 50 Jahre alt werde, dann erwarte ich mir nichts Gutes. Da kommen dann die Krankheiten, da klopft das Alter natürlich mächtig an meine Tür. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie nicht auch Erwartungen und Wünsche an das Leben hat, die ihr bisher versagt blieben. Und da antwortet sie spontan, mehr Ruhe und Gelassenheit. Und ich muss natürlich auch dazu etwas lachen, denn ich frage Sie, da gibt's ja dann eigentlich genug Gründe, um hoffnungsvoll und freudig auch auf dieses Jahrzehnt zuzugehen. Also ich denke immer so, diese Gefahr, etwas so gleich einmal mit Angst zu begegnen, auch wenn es jetzt das Alter ist, auch wenn es Krankheit ist, ist etwas, was wir auch anders angehen können. Das heißt, es gibt immer auch eine Einstellung vor der Krise. Und es gibt auch Hinweise, dass es hilfreich ist, schon vor der Krise oder vor dieser Zeit immer auch sich selbst zu stärken, soweit als möglich. Und diese Gedanken werden auch in dieser Resilienzforschung recht deutlich formuliert.
Resilienzforschung, was ist das bitte?
Resilienzforschung heißt so diese seelische Widerstandskraft, die derzeit auch in der Forschung zunehmend an Bedeutung gewinnt. Nicht nur das, was es uns schwer macht, sondern dass wir auch in uns Kräfte haben, die uns immer wieder widerstandsfähig machen und wo wir immer wieder staunen, dass es doch auch angesichts einer so schweren Zeit gelungen ist, durchzuhalten und nicht nur krank zu werden angesichts der Belastung, der wir ausgesetzt waren.
Genau, das ist ja das Thema unserer Sendung heute. Jetzt, wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, dann ist es so, dass eigentlich, also nicht das Leben selbst ist eine Krise, aber Krisen gehören einfach zum Leben. Wir sind immer wieder vor Entscheidungen gestellt, Wendungen und Wandel. Wenn das jetzt so ist, dass das die Regel ist, ja, welche Konsequenz hat denn das dann für uns, für die Sichtweise von Krisen? Wenn die immer wieder kommen, wenn das die Regel ist.
Ja, also ich meine, dass wir Krisen gut begegnen können, denke ich, ist irgendwo auch natürlich auch ein Geschenk, dass wir nicht immer völlig erarbeiten können. Aber es ist immer wieder die Erfahrung, dass auch das Durchgehen durch Krisen uns auch stärker machen, uns auch das Gefühl geben, wir sind wieder ein Stück weitergegangen und wir bewegen uns wieder auf einen Boden, der uns wieder mehr Sicherheit gibt. Diese Frage natürlich, wie wir so zu diesen Haltungen gelangen und wie wir uns stärken können, ist etwas, was mit unserer Lebenseinstellung insgesamt auch zu tun hat. Und wie so eine Haltung natürlich, was sich hier hilfreich erweist, ist auch das, was hier bereits in vielen Jahrhunderten Menschen versucht haben, nämlich in Gemeinschaften sich zu stärken oder auch religiösen oder geistigen Inhalten nachzugehen, die ihnen dann auch geholfen haben, in dieser Zeit Krisen zu begegnen. Ich erinnere mich so an diese Wüstenväter, die so Ende des 3. Jahrhunderts sich aufgemacht haben, um in der Wüste sich selber wieder zu stärken in einer Zeit, wo doch vieles drunter und drüber ging, wo auch Anzeichen von Dekadenz durchaus erkennbar waren. Und das ist eigentlich sehr beeindruckend, wenn man so diese Versuche dieser Wüstenväter hört oder wenn man denen nachgeht, wie sie hier versucht haben, sich gemeinsam zu stärken, wie sie miteinander kommuniziert haben, wie sie auch versucht haben, dieser Wüste etwas abzutrotzen, das ja eigentlich auch ein Sinnbild für die Krise ist. Die Wüste, das Durchgehen durch all diese Entbehrungen, die man beinahe nicht auszuhalten vermag, dieses und trotzdem zu wissen, es gibt vielleicht auch einen Brunnen, wie es Antoine de Saint-Exupéry so schön ausdrückt. Das Schöne an der Wüste ist vielleicht auch das, dass es irgendwo, dass es einen Brunnen birgt, den wir vielleicht noch nicht gefunden haben. In dieser Perspektive wird auch die Krise, wenn wir so diesen Gedanken dieser Wüstenväter nachgehen, nicht so dramatisch, sondern sie versuchen dieser Krise als etwas zu begegnen, was irgendwie zu uns gehört, mit dem wir auch rechnen müssen, das sich irgendwo oft auch ankündigt und das etwas ist, das mit dem wir auch leben lernen können. Das ist so eine Perspektive, die eigentlich bei denen sehr beeindruckend ist.
Verstehe ich das dann richtig, dass die Wüstenväter sozusagen bewusst die Krise aufgesucht haben, also die Wüste als Krise, ja, dass sie die Wüste aufgesucht haben, um sich zu stärken?
Genau. Das ist etwas, ich denke, dass vielleicht hier auch für uns als der aus der modernen Zeit, also aus diesen Begriffen, wo wir eher so diese Ansprüche haben, was wir doch zu erwarten hätten, das haben sie eher nicht, das haben sie eigentlich hinter sich gelassen. Sie haben sich eher in diese Einsamkeit und in diese Kargheit bewusst begeben, wie sie es schön ausgedrückt haben, nämlich diese Krise auch gesucht haben, um zu lernen, um voneinander zu lernen, ob es hier einen Weg gibt, der auch etwas bergen kann, die man hier vielleicht in dieser anderen Welt, nämlich einer Welt, die einem so vielleicht vieles zwar gibt, aber vielleicht vieles auch verunmöglicht, dass das dort eher zu finden ist.
Sie haben vorhin die Sekretärin erwähnt, die vor ihrem 50. steht und sozusagen die Krise auf sich zurollen sieht. Gibt es denn eigentlich bestimmte Personen, Gruppen oder Altersgruppen, wo die Krisen, die also zum Leben gehören und die manche auch bewusst aufsuchen, wo diese Krisen gehäuft, geballt auftreten? Gibt es darüber irgendwie Untersuchungen?
Es gibt hier so eine neuere psychologische Untersuchung, die aufzeigt, nämlich dass Menschen zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr mehrfach Krisen durchleben, wie Partnerverluste, durch Scheidung und Trennung, Verlust der Eltern, massive Spannungen oft mit den Kindern, Arbeitslosigkeit und so weiter. Interessant ist eben dabei, dass diese Auseinander, dass die Forscher mit der Frage, wer denn diese Krisen besser bewältigt, dass sich dabei zeigt, dass Menschen, die über einen inneren Halt, also eine innere Einstellung verfügen, besser mit Krisen umgehen können. Ihr Selbstwertgefühl ist stärker und sie lassen sich von Erschütterungen des Lebens nicht aus der Bahn werfen, während andere eher psychisch erkranken, an Depressionen, an Ängsten, Sucht oder Persönlichkeitsstörungen leiden. Diese Frage ist also insofern sehr wichtig, was können wir auch tun, um uns auch vor dieser Krise zu stärken, damit wir ihr vielleicht besser begegnen können, wenn sie auf uns trifft, wenn sie an unser Schicksal sozusagen anstößt oder uns den Stand wegzuspülen droht.
Also das heißt, ich gehe nicht automatisch gestärkt aus einer Krise hervor, sondern es hängt schon davon ab, mit welchem inneren Halt, welchem geistigen Zentrum, welcher Art von innerer Orientierung ich quasi in diese Krise hineingeraten bin. Weil ob ich jetzt in eine Krise komme oder nicht, entzieht sich ja zumeist meinen Möglichkeiten. Also es entscheidet darüber, wie ist der innere Halt vorher.
Ich denke, dass es zumindest eine wichtige Basis sein kann. Ich denke, jemand, der auf einem sicheren Boden steht, wird vielleicht nicht so schnell hinweggespült. Aber es ist auch nicht unbedingt eine totale Sicherheit, die wir uns hier aneignen können. Es ist eine Möglichkeit, die wir wahrnehmen können, weil sie uns vielleicht hier mehr Basis zur Verfügung stellt. Aber selbst wenn wir dann in der Krise sind, können wir sehr massiv betroffen sein und doch irgendwie sehr, sehr unseren Boden verlieren. Also es gibt hier nicht wirklich eine völlige Sicherheit. Aber ich habe es einmal an einem Klienten kennengelernt, der hier so sich sehr ausgeliefert fühlte den vielen Aufgaben, denen er sich widmen musste, so fast das Gefühl, aufgefressen zu werden. Und letztes Mal hat er so ein Bild von seinem Leben gebaut, wo eine wichtige Aussage zu seinem Dilemma formulierte. Ich brauche ein geistiges Zentrum, das mich im Alltag stärkt und unterstützt, damit ich von den vielen Anforderungen, denen ich ausgesetzt bin, nicht hinweggespült werde, stellte er erstaunt fest, nachdem er all seine Beziehungen, Erwartungen und Visionen mittels Figuren auf einem Brett dargestellt hatte. Und das ist so hier etwas, wo man sich auch etwas schützen kann, vielleicht damit Krisen nicht so an einen heranbrannten. Aber es gibt, wie gesagt, natürlich Krisen, die so massiv sind, wie ich es gerade vor kurzem gehört habe von einer presbyterianischen Pastorin, die berichtet hat, dass ihre Tochter bei einem Terroranschlag in London umgekommen ist. Und das war für sie etwas, was sie völlig, also ihren Stand irgendwie geraubt hat. Und sie war sehr beeindruckend in dem, wie sie doch mit dieser Auseinandersetzung dann gerungen hat, auch mit der Gottesfrage, auch mit ihrem Glauben, wo sie sich sehr in Frage gestellt hat, im Sinne dieser immer wieder auftauchenden Frage, kann Gott hier zuschauen, kann Gott das zulassen, dass er meine lebenslustige Tochter mir wegnimmt. Also diese uralte und sehr bedrängende Frage, die hier an den Menschen so anbrandet, dass er wirklich beginnt, sich einmal völlig von diesem Stand zu entfernen und wieder wirklich dann ganz mühsam sich aufmacht, wieder Boden unter den Füßen zu bekommen.
Wie könnte so ein innerer Halt, so ein geistiges Zentrum denn aussehen? Was sind denn innere Haltepunkte für die Menschen?
Ich denke, dass es hier darum geht, vielleicht sich etwas dieser Aussage auch Franklis hat etwas zuzuwenden, die er eigentlich sehr, sehr gut dargestellt hat. Er meint so, wir sind störbar, aber wir sind nicht sehr störbar. Und dieses Nachspüren dieser Aussage oder die Erfahrung, hier etwas zuzulassen, dass wir zwar irritiert werden können, aber nicht zerstört werden können, ist etwas, was Klienten, wenn es ihnen bewusst wird, durchaus hilft, dass sie nicht sich als so völlig filigran erleben, sondern durchaus als jemand, der auch wieder Halt finden kann. Und ich habe das auch bei einem Vater, der gerade gestern gekommen ist und mir erzählt hat, dass ihn sein Sohn mit Steinen beworfen hat, obwohl er ihm eigentlich noch nie etwas getan, also ihm noch nie ein Haar gekrümmt hat, so wie er es ausgedrückt hat. Und er saß dann völlig hoffnungslos da und wusste keinen Rat, betrank sich und rauchte unendlich viel, ohne dadurch natürlich jemals Hilfe daraus herausholen zu können. Und seine Frau, die ebenfalls sich sehr betroffen fühlte, dieser Blick dieser Eltern war völlig auf diesen schwierigen Sohn gerichtet und auf einen Sohn, der derzeit seine Wut und Aggressionen ihnen gegenüber nicht in den Griff bekam. Es war dann interessant, wie so kleine Fragen sie etwas anleiteten, vielleicht wieder andere Sichtweisen zu finden. Ich fragte sie unter anderem, wie lange denn sie schon diese Situation dauert, wie es zuvor gewesen sei, was ihnen bei der letzten schwierigen Situation geholfen habe und wie sie sich auch damals gestärkt haben. Es waren nur kleine Fragen und auch ein Hinweis, der wieder sie erinnert hat, dass es in ihnen auch etwas Gutes, etwas gibt, was dieser Destruktivität doch vielleicht wieder entgegengehen kann, dass vielleicht doch wieder mehr dieser andere Gesichtspunkt zum Tragen kommt. Das Leben ist nicht etwas, was zerstört werden kann, sondern wo wir immer wieder aufbauen müssen, auch dann, wenn es den Eindruck hat, es fällt wieder in sich zusammen. Frankl spricht ja auch von dieser kopernikanischen Wende, die er selber immer wieder versucht hat zu vollziehen, auch im KZ, wenn er dieses viele Leid gesehen hat, nämlich diesen Blick abzuwenden, nämlich nicht jetzt, indem man nicht hinschaut, aber dass man hier diesen Blick auch auf das richtet, was hinter all dem auch sein könnte, dass dieses Würdevolle, dass wir in uns bergen können und dass wir uns immer wieder erinnern können, dass dieses da ist, dass es uns nicht verloren gehen kann und dass wir uns diesem Gefühl und dieser Erfahrung immer wieder auch zuwenden können, um uns von daher zu stärken. Was vielleicht auch noch so eine Perspektive ist, die in dieser Form auch helfen kann, ist so der Gedanke, dass es nicht so sehr das Leben ist, das uns hier bedrängt, sondern dass wir auch vom Leben so Art Fragen bekommen durch diese Krisen. Das heißt, wir werden, sind nicht nur solche, die Fragen und unsere tausend Fragen natürlich stellen und sie auch verzweifelt stellen, sondern dass wir auch selber Befragte sind. Nämlich vom Leben her Befragte, wie wir es hier nennen, dass die Lebenskrisen für uns also in diesem Sinne auch eine Herausforderung sind und Aufgabe sind, denen wir uns immer wieder zu stellen haben oder denen wir uns stellen können. Und das ist vielleicht eine andere Sichtweise, nicht nur sagen, jetzt kommt was auf mich zu, etwas, was ich eigentlich ablehne, was mich eigentlich irritiert, was mich stört, sondern dass ich es auch als etwas sehe, das mich hier anfragt, etwas, das hier irgendwie mit von mir etwas verlangt, das mich als Person herausfordert, das mich als Partner oder als Mensch oder als Vater, Mutter herausfordert, etwas, was ich vielleicht noch nie getan habe oder mit dem ich noch nie konfrontiert war, aber das jetzt einfach auf mich wartet und wo ich hier eine Antwort suchen kann, soweit als möglich. Sicherlich, wo ich dann mit schwachen Beinen oder vielleicht hilflos dem ausgeliefert vorerst bin, aber wo sich doch immer wieder zeigt, dass hier wunderbare und auch sehr beeindruckende Antworten entstehen.
Also das heißt, wenn wir die Krise als eine Frage an mein Dasein verstehen, bin ich ja aufgefordert, darauf zu antworten. Wenn ich jetzt aber antworte, das hören ja auch andere, dann habe ich ja auch irgendwo durch diese Antwort eine Verantwortung für andere. Also Beispiel Eltern, ja, die in einer Krise sind und auf diese Krise antworten, das sehen ja dann zum Beispiel die Kinder. Wie antwortet mein Vater auf diese Krise? Ja. Damit habe ich ja eine nicht geringe Verantwortung auch.
Das ist eigentlich schön, wie Sie das so ausgedrückt haben, nämlich, dass Antworten so etwas mit Verantwortung zu tun hat. Das ist eigentlich so ein zentraler Begriff, den wir bei uns in der Logotherapie, den wir nachzugehen versuchen. Aber natürlich nicht nur so, dass wir es wissen immer, wie diese Verantwortung genau dann, wie die zu tragen ist und wie das denke ich, ist etwas, was wir für uns immer wieder erfahren müssen, wo diese Verantwortung liegt, wie wir dieser Verantwortung gut nachgehen können. Und auch das ist kein so Boden, den wir so völlig sicher betreten können. Auch hier werden wir herausgefordert, müssen immer wieder nachprüfen oder vielleicht auch nachjustieren, was diese Verantwortung betrifft. Das heißt, wir haben sie nicht so völlig in unseren Händen, sondern wir müssen sie immer wieder nach ihr greifen, immer wieder auch schauen, wie können wir hier das eine oder andere hier noch nachreichen, damit diese Verantwortung einen Boden hat, auf dem wir gut stehen können und wo auch andere gut draufstehen können. Also Verantwortung heißt, wie Sie es hier schon angedeutet haben, dass es auch andere Menschen mit einbezieht, sie auch zu begreifen versteht und sie auch hier ist das, was so die Würde der Person gemeint ist, dass die nicht nur uns selber betrifft, sondern hier alle anderen mit einschließt. Also es ist eigentlich ein größerer Boden, auf den wir dann zu stehen hätten.
Sie haben eingangs die Wüstenväter erwähnt, die bewusst in die Wüste, sprich in die Krise gegangen sind, um ja stärker zu werden für die nächsten Krisen, die stärkeren, die heftigeren Krisen. Ist denn jetzt für uns heute, ist diese innere Haltung, die es braucht ja, um in Krisen zu bestehen und um da auch gestärkt herauszugehen, wie ist diese innere Haltung in irgendeiner Form erlernbar? Kann ich das einüben? Das ist jetzt, ich weiß, das ist eine ganz eigenartige Frage, aber ist Haltung lernbar?
Ich denke, dass wir es tun können und dass wir auch spüren, dass es dieses Einüben oder Einlernen für uns auch stärkend ist. Ich meine, es gibt ja hier viele Berichte über diese gelungenen und misslungenen Umsetzungen von geistigen Haltungen oder auch von Übungen. Und ihre Zahl ist eigentlich unübersehbar. Ich erinnere mich zum Beispiel hier an diese Berichte und an diese Erzählungen von Johannes vom Kreuz oder einem Mystiker, der oft unvorstellbare Qualen im Ringen um seine geistige Orientierung und erleben musste und sich auch brutaler Verfolgung ausgesetzt fand. Oder auch die Briefe von der Teresa von Kalkutta zeigen auch hier, dass dieses Ringen oft ein jahrzehntelanges Ringen ist, auch im Sinne, dass hier diese Basis oder auch Glaubenserfahrung oder auch Erfahrungen mit dem eigenen Halt, dass die nicht erzeugbar sind, sondern eigentlich sind sie eher Erfahrungen, die uns zeigen, dass wir doch eher Geschenk sind, dass das auch das Leben für uns ein Geschenk darstellt und dass wir es nicht so für uns ermöglichen können. Wir haben hier in der Logotherapie einen ganz guten Begriff auch, der so heißt, so diesen Begriff der Sinnorientierung betrifft. Diese Sinnorientierung ist eine Hilfe, ein Weg, der zu gehen, auch in der Therapie ein hilfreicher und guter sein kann, aber wir können diesen Weg nicht so als Produkt betrachten, wo wir dann sagen, und jetzt haben wir das und das erreicht. Aber es ist etwas, was uns immer wieder auch die Erfahrung zwischendurch gibt, dass wir hier einen guten Weg begehen, der uns hier helfen kann, aber der uns nicht hier diese hundertprozentige Sicherheit gibt.
Erfahrung ist nicht erzeugbar, Erfahrung ist ein Geschenk. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie hören die Lebenshilfe, heute mit dem Thema aus Lebenskrisen gestärkt hervortreten. Wir sprechen mit dem Logotherapeuten Dr. Ottmar Wiesmeier. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit dem Logotherapeuten Dr. Ottmar Wiesmeier aus Wels. Das Thema aus Lebenskrisen gestärkt hervorgehen. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass er ja das Krise aus dem Altgriechischen kommt, dieses Wort, und dass es ja auch heißt Wendung, eine Entscheidung, ein Wandel, also dass in dieser Krise ja auch immer eine Veränderung drinnen steckt. Jetzt haben wir einen ersten Hörer in der Leitung, es ist Herr Netter aus Eichstätt.
Ja, grüß Gott. Und zwar, ich weiß über die Logotherapie, da gibt es, glaube ich, auch die paradoxe Intention. Und jetzt wollte ich fragen, ob das nicht auch eine Technik wäre, um in Krisen damit umzugehen, also mit Humor, also eine Art Humortechnik.
Gut, danke, Herr Netter.
Ja, danke.
Ja, Herr Netter, ich finde das recht gut, dass Sie diese Frage hier ansprechen, nämlich diese paradoxe Intention, die in der Logotherapie eine große Bedeutung spielt, auch als Technik, und die ja auch gründet auf dieser humorvollen Perspektive, die uns ja auch vor dem Frankl hier vorgelebt hat und der diese paradoxe Intention auch dann angewandt hat und die auch mehrfach wissenschaftlich untersucht wurde. Dabei geht es so darum, der Angst den Wind so aus den Segeln zu nehmen, indem man das, wovor man Angst hat, so Art angeht oder dem auch so humorvoll begegnet. Und in Krisen kann das durchaus eine Möglichkeit sein, wenn wir so diesen humorvollen Zugang in uns haben oder ihn auch finden können. Und ich habe mir auch so schon diesen Weg aus Krisen auch so in diese Richtung auch hier angedeutet oder mir auch schon etwas festmachen wollen, dass nämlich es ein Lächeln auch trotz der Krise gibt. Also ich habe es hier ein bisschen vorsichtiger gesagt, weil das Lachen vielleicht dann erst wieder eintreten kann, wenn wir vielleicht wieder so festeren Boden haben. Aber es gibt dieses Lächeln auch trotz der Krise. Und ich habe eine ältere Dame kennengelernt, die trotz eines Brustkarzinoms und auch einer folgenden Knochenkrebserkrankung dem Leben hier lächelnd begegnet ist. Das ist zwar unvorstellbar gewesen, aber sie hat sich hier trotz dieser ganz schwierigen Situation immer wieder für Mitpatienten eingesetzt, die bei ihr in der Strahlentherapie gesessen sind und sie ihnen Geschichten erzählt, die sie hier doch auch etwas lächeln ließen und sie nicht so mit diesem ganzen schweren Schicksal so konfrontieren ließen, sondern sie ihnen das Gefühl gab, es gibt auch noch etwas, worüber wir auch selbst in so schweren Zeiten lächeln dürfen. Etwas, was uns erlaubt, etwas darüber hinauszuschauen, so wie es auch Frankl uns immer wieder hier gesagt hat oder es uns vorgelebt hat.
Herr Dr. Wiesmeyer, Sie haben gerade eben das Beispiel genannt von der schwer kranken Frau mit dem Brustkarzinom. Da sind wir eigentlich ja auch mitten in dem Thema, was Sie vorhin anklingen ließen, der Sinn des Leides. Wenn jetzt eine Lebenskrise ausweglos ist, also sprich eine unheilbare Krankheit, die definitiv mit dem Tod enden wird, welche Möglichkeiten bleiben einem denn dann überhaupt noch? Eine Chance, wie es die Logotherapie dann sagt, die Krise, wie es die Logotherapie sagt, als eine Chance zu begreifen?
Ich denke, dass es hier natürlich angesichts von einem Schicksal, das hier nicht veränderbar ist, natürlich nicht möglich ist, jetzt das zu verändern, zum Beispiel die schwere Erkrankung wegzuleugnen oder sie auch nicht sie zu verändern oder ein Gesundwerden hier noch zu glauben, dass das hier noch einmal anders wird. Aber was sehr wichtig ist auch, dass der Mensch selbst in dieser Phase noch die Möglichkeit hat, wie er dann mit diesem Schicksal umgeht, wie er es zu tragen versucht, wie es Herr Frankl nennt hier auch. Und dieses Tragen oder das sich auch mit dieser Krankheit auseinanderzusetzen, ist wahrscheinlich hier das Wesentliche. In der Logotherapie sprechen wir hier von sogenannten Einstellungswerten, die eigentlich so die höchsten Werte sind, die ein Mensch umsetzen kann in seinem Leben, indem er auch dann, wenn er hier diese ganz schwere Zeit vor sich hat oder auch wenn er hier etwas aushalten muss, was eigentlich jenseits dessen liegt, was man sich so vorstellen kann, dass er hier trotzdem hier einen Weg finden kann, sich den Fragen noch zuzuwenden oder auch im Umgang mit Menschen sich so zu öffnen oder denen so zu begegnen, dass hier etwas von dem transparent wird, was das Große und das Wertvolle in ihm wieder durchscheinend macht. Und das ist so, wo wir selbst angesichts dessen, dass vielleicht nichts mehr so bewegbar ist, doch noch sehr viel in uns, in unserem Inneren bewegbar ist, wie wir uns zum Beispiel auch Gott zuwenden, wie wir uns mit uns selber umgehen, wobei wir hier vielleicht auch nicht so streng vorgehen dürfen, weil wir auch wissen, zum Beispiel von der bekannten Forscherin Kübler-Ross, dass diese
klinisch Tote hat sie Forschung gemacht.
Genau, dass ihre Forschungen haben auch gezeigt, dass hier dieser Umgang natürlich und auch dieses zum Tod hinfinden doch auch ein Prozess ist und auch das Sterben etwas ist, was nicht so völlig machbar ist. Das heißt, selbst wenn wir dass auch hier wieder so dieser Gedanke dieses Geschenkes, dieses Lebensgeschenkes und auch dieses eines guten Todes etwas ist, was wir nicht völlig in der Hand haben und das wir nicht völlig beeinflussen können. Aber so sich mit sich dem wieder zu öffnen, was in uns möglich ist und auch diesen Schmerz und diese Schwere mit uns tragen zu können oder auch mit anderen zu tragen. Also das sind ja viele Möglichkeiten, die besonders was Wertvolles aus Sicht der Logotherapie sind und auch aus anderen Richtungen, die dieser Zeit eine besondere Bedeutung beimessen, weil es eigentlich zu dem hinführt, was hier eigentlich das Wertvollste im Menschen eigentlich darstellt.
Wir sind jetzt verbunden mit Frau Frank.
Ja. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Frank.
Ich wollte mich ganz kurz einbringen, bin zwar sehr nervös, aber ich sag's trotzdem.
In jeder Krise steckt die Chance, Frau Frank.
Ja.
Ja, genau. Seit Januar dieses Jahres stecke ich in einer ganz großen Krise, in einer ganz schweren Zeit und ich wollte oft nur noch auf und davon, aber ich wusste nicht wohin. Und es war schwer auszuhalten. Aber meine Kraft war schon vor dieser großen Krise und ich bin schon oft in Krisen gesteckt. Also meine Kraft war schon immer vorher der Glaubensweg. Und diese schwere Zeit hat mich noch näher zu Jesus gebracht und dafür bin ich von ganzem Herzen dankbar für diese Krise.
Ja, das heißt, Sie sind ja eigentlich auch ein Beispiel dafür, dass auch Krisen näher zu jemand hinführen können. Und bei Ihnen war es auch durchaus eine vertiefte Glaubenserfahrung.
Ja, es ist eine Chance zu wachsen und zu reifen.
Ja.
Auch wenn man es nicht will und wenn man sich was Schöneres vorstellen kann, wenn man sich nach was Besserem sehnt und wenn man Ideale hat. Aber ich muss echt sagen, und vor allen Dingen bin ich auch dankbar dafür, weil ich habe schon viel Schmerz und Leid aushalten müssen, aber so massiv in dieser Art eigentlich noch nie. Und ich bin jetzt auch dankbar für diese Erfahrung, weil ich jetzt andere besser verstehen kann.
Ja,
das ist auch eine ganz wertvolle Erfahrung, die ich jetzt nicht mehr missen möchte.
Ja.
Und die Dankbarkeit auch, dass so viele so treu für einen mitbeten, das erfüllt einen ja auch mit Freude, mit Dankbarkeit. Ich darf Sie ganz zum Schluss noch ein paar Zeilen vorlesen von einem kleinen Gebet, das habe ich erst vor...
Wenn es sehr kurz ist, Frau Frank.
Ganz kurz von Dietrich Bonhoeffer, das habe ich vor ein paar Tagen erst von meinem Beichtvater bekommen. In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Und da steckt auch eigentlich alles drin, in diesem wunderbaren Gebet.
Ich sage Ihnen recht herzlichen Dank. Das ist eigentlich sehr, sehr beeindruckend, dass Sie hier so das an uns hier weitergegeben haben. Vielen, vielen Dank.
Aber ich stehe beim Telefon und zur Tür.
Dankeschön für Ihre Worte und was Sie uns hier mitgegeben haben. Danke.
Ja. Ich danke auch. Wiederhören. Zu Gott, Gottes Segen.
Danke.
Herr Dr. Wiesmeier, das war jetzt ja ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie eine Krise und Leid eben auch ja als ein Geschenk angenommen werden kann. Welche Möglichkeiten oder weitere Sinnmöglichkeiten aus Ihrer Praxis kennen Sie von Menschen, die Ihnen geholfen haben, eine Krise durchzustehen, daraus gestärkt hervorzugehen?
Also ich habe hier so eigentlich unter diesem Gedanken Wege aus der Krise vieles eigentlich so gefunden, was hier helfen kann. Und wie gesagt, dieses Beispiel von dieser Dame, von der Frau Frank, war eigentlich sehr beeindruckend in dieser Richtung. Eigentlich, wo man das Leben auch hier als Geschenk, obwohl es so schwer sein kann, ja anzunehmen versucht. Ich denke, so Wege aus der Krise sind zuerst auch einmal so dieses Zulassen, nämlich dass dieser Schmerz, diese Verzweiflung da sein darf. Und ich denke auch so, dass dieses Zulassen für uns auch wichtig ist, dass wir es nicht gleich abwehren, sondern uns ja auch von diesem Anbrannten, wie wir es heute anfangs genannt haben, dass wir das auch hier wahrnehmen, weil wir uns sonst auch auf diese Krise sonst nicht einstellen können.
Also das heißt, die Krise wirklich ganz nah an mich ranlassen und sie nicht irgendwie abwehren und mich einmauern. Verstehe ich das richtig?
Genau. Mhm. Es ist auch so, ich glaube, diese Nelly Sachs beruft sich ja in ihrem Gedicht auch so Sternenverdunkelung, wo sie den Repräsentant menschlichen Leides, nämlich Hiob, hier nennt und diese bekannte Gestalt aus dem Alten Testament mit den Leiden des jüdischen Volkes in Zusammenhang bringt und hier ganz kurz schreibt, Hiob, du hast alle Nachtwachen durchweint, aber einmal wird das Sternbild deines Blutes alle aufgehenden Sonnen erbleichen lassen. Also so dieses, ich lasse es auf mich zukommen und ich gebe mir dann vielleicht als zweiten Schritt auch Zeit, um loslassen zu können, um mich aus dieser Betäubung und Besinnungslosigkeit wiederzufinden, vielleicht anders wiederzufinden. Und das ist so etwas, was auch ein wichtiger Schritt sein kann, den auch Klienten immer wieder, wo man auch Zeit braucht in der Therapie, damit dieses sich Zeit geben, das Verlangsamen auch wirklich zu dem hinführt, damit auch das Loslassen möglich wird. Wer sich nicht Zeit gibt und wer sich auch nicht diese Langsamkeit zugesteht, tut sich schwer, dann auch das Loslassen durchführen zu können oder sich dem zuwenden zu können. Ein weiterer Schritt wäre das sich öffnen, das heißt wieder ins Leben einsteigen. Und ich habe heute anfangs diese presbyterianische Pastorin genannt mit diesem Terroranschlag, mit diesem Schrecklichen. Sie hat nach diesem massiven Ringen mit der bedrängenden Gottesfrage sich aber auch dann mit Menschen getroffen. Also die betroffenen Menschen können vielleicht oft viel mehr begreifen, was hier in einem vorgeht. Und sie hat hier auch sehr viel Solidarität angetroffen. Also dieses Erfahren von anderen Menschen, wie gehen die mit diesem Leid um, hat ihr auch eigentlich sehr weitergeholfen. Und ich erwähne hier auch diese Selbsthilfegruppen, die es in unseren Gegenden überall gibt, wo man Menschen findet, die auch hier solchen Krisen begegnet sind und die von wo man voneinander lernen kann und wo man auch erfährt, was hier Hilfen sind. Diese Selbsthilfegruppen sind oftmals sehr, sehr hilfreich. Was auch ein Weg ist, ist das sich aus der Krise schreiben. Dabei ist es so, den Weg, auch das Schwere hier in Form von einem Tagebuch aufzuschreiben. Und es gibt hier auch Erfahrungen, dass Menschen, die das Wort zur Schrift machen, dass das für sie hilfreich war in der Bewältigung von Krisen. Viktor Frankl ist ja letztlich auch so ein Beispiel, denn seine Schriften und seine Bücher sind ja auch ein lebendig gewordenes Beispiel eines Umgehens mit der Krise. Und wir wissen auch von Frankl, aus seinen letzten Lebenstagen hat er ja seiner Frau etwas hinterlassen, das eigentlich sehr berührend ist, wo er so einen Zettel in ein Buch hineingesteckt hat, das sie dann gefunden hat und wo drauf gestanden ist, ich danke dir, dass du aus einem leidenden Menschen einen liebenden Menschen gemacht hast. Also hier auch so sich zu äußern, es zu verschriftlichen, kann hier eine Möglichkeit sein, sich etwas heilend und zu bewegen, etwas auch Heilendes in sich zu bewegen und es, indem man es auch niederschreibt. Auch dieses neue Wege und Lebensrhythmen finden, das heißt, sich diesen inneren Dialog mit Freunden zu öffnen, vielleicht auch Fähigkeiten wieder zu aktivieren, die vielleicht verschüttet waren, ob das jetzt irgendwie was Malerisches oder Künstlerisches ist oder auch beim Lesen, die vielleicht die verletzte innere Sprache wieder zu wecken, die Gefühle, die hier oft verschüttet waren oder sind, können hier wieder wachgeweckt werden und einen neuen Blickwinkel ergeben. Diese Presbyterianerin hat in der Aufgabe im Theaterspiel mit pubertären Jugendlichen wieder einen neuen Weg gefunden. Und letztlich möchte ich noch erwähnen, was wir erst auch von der Frau Frank gehört haben, nämlich die Krise auch zu transzendieren. Das heißt, das Vertrauen im Gebet zu finden, bei religiösen Gemeinschaften wieder Halt zu finden, auch in Büchern, die diese Themen aufgreifen, spirituelle Dialoge führen. Und ich möchte vielleicht noch ein kurzes Fallbeispiel erwähnen, wo ein Mädchen, das während eines Skikurses verstarb, wo hier die Eltern sich dem Glauben so zuwenden konnten, dass sie dieses schwere Schicksal nicht, also nicht, dass sie das nicht völlig hinuntergezogen hat, sondern sie haben sogar einen Trauergottesgedienst als Danksagung und Auferstehungsfeier gestaltet. Und es tauchte auch eine kleine Heilsgeschichte auf. Die Eltern haben ihre Tochter als so Engel, ja, als Schutzengel eigentlich beschrieben. Und ohne davon zu wissen, kam am nächsten Tag eine Nachbarin und sagte zu ihnen: Wisst ihr was, ich habe heute von eurer Tochter geträumt, sie sei ein Schutzengel. Also es gibt viele so kleine Geschichten, also die man auch als durchaus als Heilsgeschichten bezeichnen könnte, die in unseren Umgebungen, in unseren Familien passieren und die es wert sind, weiter erzählt zu werden, so wie die großen Heilsgeschichten, die wir ja auch kennen. Aber jetzt mache ich ja meinen Punkt, denn es könnte ja sein, dass hier vielleicht noch eine Frage ist, die vielleicht noch nicht aufgetaucht ist.
Eine Frage von mir. Warum ist dieses Loslassen so wichtig, was Sie erwähnt haben? Weil wir wollen doch oft auch was festhalten, wenn ich jetzt das Beispiel aufgreifen darf von den Eltern, die ihre Tochter verloren haben. Die wollen doch vielleicht auch die Erinnerung festhalten und sie hätten vielleicht ein Schuldgefühle, würden sie diese Erinnerung loslassen. Ja?
Ja.
Warum ist dieses Loslassen so wichtig?
Ich denke, dass wir erst dann in diesem Loslassen wieder zu was Neuem hinfinden können. Wir müssen uns von diesen alten Bildern, wie es ja auch in Glaubensbereichen immer wieder der Fall ist, wir müssen uns wieder verändern, damit wir etwas Neues anfassen können. Es ist ja auch ein schönes Bild gewesen bei dieser, also doch sehr traurigen Geschichte. Eigentlich die Familie hat so Luftballons gestaltet. Und die haben sie dann losgelassen. Sie haben hier so Ideen und Bilder draufgegeben und auch so im Sinne, wir müssen loslassen, aber wir lassen los. Eigentlich war das so auch ein Symbol für das, dass alles das, was wir loslassen, letztendlich auch wieder gerettet ist. So im Sinne dieser Luftballons, die in diesen Himmel gestiegen sind. Und so für die Familie ein Symbol waren, wir lassen es los, aber wir geben es auch weiter, wir geben es in dieses Vertrauen hinein, zu dem diese Familie eben fähig war und eigentlich sehr beeindruckt hat.
Sie hatten vorhin Möglichkeiten, Wege aus der Krise genannt, die man beschreiten kann. Das eine war die Langsamkeit zulassen, dass es einfach Zeit braucht, bis man loslassen kann, wie diesen Luftballon.
Ja. Yeah.
So dass man sich auch wieder neu öffnen kann für etwas. Helfen können einem dabei Selbsthilfegruppen. Sie hatten die presbyterianische Pastorin erwähnt, die eben auch eine neue Berufung darin fand, auch Menschen in diesen Krisen zu begleiten aufgrund eigener Erfahrung. Es sich von der Seele schreiben. Wir haben ja vorhin auch das Gebet von Dietrich Bonhoeffer gehört, dass er sich ja auch von der Seele geschrieben hat. Ja, neue Wege finden. Neue Literatur lesen und auch Vertrauen im Gebet finden. Das heißt doch eigentlich alles so zusammen, Dr. Wiesmeier, dass jede Leitgeschichte auch die Heilsgeschichte in sich birgt, oder?
Genau. Und ich denke, diese Heilsgeschichten, die sind überall auffindbar, wenn wir diese Achtsamkeit entwickeln, sie auch zu hören und zu begreifen und zu verstehen. Und diese Sensibilität und diese Spiritualität, diese Heilsgeschichten wahrzunehmen, das ist wäre ein schönes Ziel, dem wir uns immer wieder zuwenden sollten.
Dr. Wiesmeier, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und für Ihre einfühlsamen Worte. Herzlichen Dank. Vergelt's Gott,
Dr. Auch.
Wiesmeier.
Wiederhören.
Wiederhören. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie hörten die Sendung aus Lebenskrisen gestärkt hervortreten. Wir haben gesprochen mit Dr. Ottmar Wiesmeier, Psychotherapeut und Logotherapeut aus Wels in Österreich. Am Mikrofon verabschiedet sich Dominik Miller.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.